Franz, dann muss man sich doch fragen, welche Angebote werden denn den Armen gemacht? Ich denke, dass ihnen schon Angebote gemacht werden. Schließlich soll auch ihre eingeschränkte Zahlungsfähigkeit, ihre eingeschränkte Kaufkraft ausgenutzt werden. Die Angebote sehen natürlich entsprechend aus. Ihre großen Bedürfnisse, mit denen sie sich ein Leben lang herumplagen, werden jedoch nicht bedient. Existenzsicherheit, ein sorgenfreies Leben, kann man sich als Lohn- und Gehaltsempfänger auf dem Markt nicht kaufen. Eine Versicherung zum Beispiel gegen Armut kann man nicht abschließen. Könnte man sich dagegen versichern, kostete das ein Vermögen? Und wer hätte das? Dann bräuchte er sich ohnehin nicht zu versichern, wenn er das Vermögen hätte. Weiter. Schöne große Häuser sind natürlich nicht im Angebot für die Arbeiter. Ebenso wenig freie Verfügung über die eigene Zeit, die man angenehm gestalten kann. Sachen, die die Leute durchaus gut gebrauchen könnten, sind für sie auf dem Markt nicht zu haben, weil unerschwinglich.
Klar, es gibt Sachen, würde ich auch sagen, die sind auf diesem Markt nicht zu haben für die normalen Leute. Aber ich denke, man muss schon festhalten, im Prinzip ist ja alles andere käuflich, außer das, was du zu Recht gesagt hast, Bernd, Existenzsicherheit oder ein sorgenfreies Leben, das ist da in der Tat nicht im Angebot. Aber die Mittel für die Konsumtion, die sind käuflich. Und das ist ja auch anders als im Feudalismus, wo bestimmte Güter den niederen Klassen grundsätzlich verwehrt wurden. Heutzutage ist der moderne Arbeitsmensch prinzipiell von gar nichts ausgeschlossen. Er kann alles kaufen, er braucht bloß das Geld. Anders gesagt, er kann also alles kaufen nach Maßgabe der Größe seines Geldbeutels. Diesem zahlungsfähigen Bedürfnis werden dann 1000 Angebote gemacht, unterschieden nach Preis und Qualität. Also da fängt dann schon die Differenz an, wo du darauf hingewiesen hast, von wegen großer Häuser oder in dem großer Autos. Die Kapitalisten wissen sehr wohl, auch kleine Geldbeutel lassen sich für Gewinne ausnutzen. Allerdings muss die Ware dann entsprechend billig sein, also billig genug hergestellt werden, sodass auch derjenige, der vom Lohn leben muss, sie noch kaufen kann. Das ist die Erklärung dafür, dass es von jedem nützlichen Ding, von jedem Gebrauchsgegenstand so viele verschiedene Varianten gibt. Es gibt halt einen Polo und einen Porsche. Jedes Auto, jedes Rasierwasser, Einrichtungsgegenstände, alle Sachen gibt's immer angefangen vom Ramsch bis hin zum Premium-Segment. Auch die Lebensmittel. Für die einen gibt es eben den Lidl, für die anderen gibt es das Delikatessengeschäft in der Freskas oder den Ökobauern in der Kleinmarkthalle. Es ist die existierende Klassengesellschaft, die sich in der Hierarchie von guten und weniger guten Dingen, die man fürs Leben so braucht und benutzt, abbildet. Also von Luxusgütern angefangen für die Reichen bis zur Primitivausgabe aller möglichen Sachen für arme Leute. Versteht sich von selber, dass die billigen Angebote auch entsprechend ausschauen. Möbel fliegen beim ersten Umzug auseinander, wenn man sie bei IKEA gekauft hat. Klamotten kannst du nach dreimal Waschen wegschmeißen. Lebensmittel sind aus lauter giftigem Zeug zusammengemanscht. Aber das ist genau die Art und Weise, wie der Lohn ausgenutzt wird als zahlungsfähige Nachfrage. Jedem das Seine.
Radio X mit der Sendung Forum Gegenstandpunkt. Unser Thema heute: Konsum und Kapital. Wir beschäftigen uns gerade damit, wie die Unternehmer um die beschränkte zahlungsfähige, durch den Lohn, durch die Lohnarbeit beschränkte zahlungsfähige Nachfrage auf dem Markt konkurrieren. Teil 1 dieses Kampfes, der Unternehmer, der feindlichen Brüder untereinander um die Kaufkraft, läuft über den Preis. Der Preis und die Werbung mit dem Preis ist die Propaganda zunächst einmal der Sache nach für Waren, deren Herstellung den Unternehmen Geld gekostet hat, in die sie Geld investiert haben. Und mit denen sie jetzt gegen ihre Klassenbrüder, die unternehmerischen Konkurrenten um die Kaufkraft der Massen, buhlen. Das Ergebnis kennt jeder. Fernsehspots, Plakate, Zeitungsanzeigen. An allen Ecken und Enden in dieser Gesellschaft wird man damit mit der Werbung belästigt. Kann ja gar nicht das Internet anstellen, ohne dass nicht dauernd Werbung dazwischen funkt. Und immer heißt es billig, billig, billig. Die Werbung fängt also erstmal mit dieser Marktschreierei an. Nehmt meinen Krempel und nicht den der anderen. Optisch oder akustisch, das spielt keine Rolle. Das Prinzip ist ganz einfach. Laut oder grell, schreiend, gut sichtbar, den Namen der eigenen Ware bekannt machen und die Ware des Konkurrenten, den Namen der Ware des Konkurrenten, dabei übertrumpfen und ihn so ausstechen, wenn es darum geht, wer bringt sein Produkt an den Mann. Die beiden Vorzüge, die dabei lauthals ins Feld geführt werden, sind die Qualität und der Preis. Zunächst einmal der Preis. Wie wird mit dem Preis geworben? Wenn es heißt billig, dann wird sicher nicht mit dem Preis und dann ist es sicher keine Auskunft, wie der Unternehmer mit dem Preis kalkuliert. Mit dem Preis wird nicht, wenn man so will, fast betriebswirtschaftlich als die einfache ökonomische Kategorie, als der ökonomische Faktor geworben, als die ökonomische Größe, wie ein Unternehmer diesen im Verhältnis zu den Produktionskosten, den Löhnen und übrigens auch dem Marktpreis, also dem Preis seiner Konkurrenten, kalkuliert. Das wäre die betriebswirtschaftliche Wahrheit über den Preis. Nur diese Werbung wäre in der Tat denkbar ungeeignet, um Ware an den Mann zu bringen. Das wäre ja geradezu eine Anti-Werbung, wenn ein Unternehmer mit der Kalkulation werben würde, wie er mit seiner Preisgestaltung einen möglichst satten Profit für sich herausholen möchte. Stattdessen wird angepriesen, wie sagenhaft günstig die Ware wäre. Mein Preis ist super. Das ist das Muster der Argumente. Mein Preis ist dein Vorteil. Manchmal heißen die Preise deshalb gleich auch unumwunden Vorteilspreise. Geld ausgeben wird so zu seinem Gegenteil, nämlich sparen. Die erste Wertschöpfung ist doch gleich Sparpreis. Oder auch die Ware kostet nur. Beim nur soll man das Kosten gleich schon durchgestrichen haben. Geiz ist geil, ist ja heutzutage die zugespitzte Formulierung dafür. Das heißt, wenn du meine Ware kaufst, musst du kein Geld ausgeben. Darfst du ruhig knausrig sein. Diese Gleichung, wer für meine Ware Geld ausgibt, spart eigentlich noch, operiert mit der Armut und führt das eigene Geschäftsinteresse als günstiges Angebot für und im Sinne der Armen vor. Das ist die Verkehrung, die hier vorliegt. Da tut doch der Unternehmer glatt so, als ob er den Preis, den er kalkuliert hat, weil er damit sein Eigentum vermehren will, ganz anders kalkuliert hat, nämlich daraufhin, dass er möglichst der armen Menschheit ein Wohlgefallen erweisen kann. Die Kapitalisten, die der Massenkaufkraft auf diese Weise ein Angebot machen, gehen davon aus, dass sich die Leute nicht kaufen können, was sie brauchen, und sie sagen ihnen unumwunden das Gegenteil. Du kannst dir kaufen, was du brauchst. Armut muss dich nicht drücken. Auch mit deinem mickrigen Geldbeutel kommst weit, wenn du ihn gut bewirtschaftest. Soll heißen, mein Zeug kaufst. Das ist der Witz an der Werbung mit dem Preis.
Punkt 2, will ich drauf eingehen jetzt mal kurz noch, ist ja, hat der Franz schon gesagt, es wird mit der Qualität geworben. Es wird also mit dem Hinweis darauf, dass man ein qualitativ ganz tolles Produkt produziert hat, von den Unternehmern um die zahlungsfähige Nachfrage der Kundschaft geworben. Los geht die Werbung mit der Qualität meistens sofort mit dem Hinweis, meine Ware ist Qualitätsware. Übrigens eine Sache, die sich eigentlich von selber verstehen würde, dass das, was man kauft, für den Zweck, für den man es kauft, auch tauglich ist. Wir bürgen für Qualität, heißt es dann. In der Regel ist damit auch mehr gemeint, als mit einem Auto kann man fahren, ein Mantel hält warm, das Brot schmeckt gut. In der Regel will, wenn man sagt, wir haben eine super Qualität, will man damit immer sagen, es ist mehr als das, wofür das Produkt seiner Sache nachtaugt. Wenn du meine Seife kaufst, dann kriegst du eine wahnsinnige Haut. Wenn du meine Creme kaufst, dann hast du alles getan gegen Falten. Wenn du meine Lebensmittel isst, dann wirst du schön und außerdem bleibst du gesund. Also was ich damit sagen will, ist, mit dem Produkt, was der Mensch erwirbt, befriedigt er demnach nicht nur das Bedürfnis, was unmittelbar an das Produkt geknüpft ist, also ein Auto zum Fahren oder ein Mantel zum Warmhalten, sondern es wird immer dazu gesagt, dass man sich damit etwas ganz supermäßig Tolles erwerben würde. So nach dem Motto, das gönne ich mir, ich leiste mir mal etwas, dieses wunderbare Teil bin ich mir wert. Also das ganz gewöhnliche Produkt befriedigt, wenn man dieser Werbung glaubt, mit der Qualität nicht einfach das Notwendige, sondern ist immer etwas Extras, ist ein Luxus oder ja, ist irgendetwas, womit man zum Beispiel der Gesundheit einen Gefallen tun würde. Auch mit dieser Werbung wird auf die Armut angespielt. Aber anders als der Franz das beim Preis ausgeführt hat. Hier ist das Argument, es gibt billige Massenprodukte, die haben alle. Angesprochen wird man als jemand, der sich eine Ware kauft, um sich mit dieser oder jener Sache eben von den anderen, die billigen Massenprodukte haben, abzuheben. Sich abzuheben von denen, die genau dieses super wahnsinnige Produkt nicht haben. Nach dem Motto, kaufen Sie meine Sache, zeigen Sie, wer Sie sind. Sie sind wer, wenn Sie Hosen von diesem Designer tragen oder sonst was. Was nutzt die Werbung hier aus? Weil sie funktioniert hier offenbar. Sie nutzt das Bedürfnis nach Angeberei aus. Das gibt es nämlich. Gut, einerseits kann man sagen, wer würde jemals von sich behaupten, er hätte Ramsch oder ein Scheißprodukt gekauft. Das will keiner. Aber es ist nicht nur das, sondern, und das ist auch allgemein bekannt, in der bürgerlichen Gesellschaft wird angegeben, dass es nur so kracht. Gerade derjenige, der es sich nicht leisten kann, lässt zum Beispiel raushängen, was für ein tolles Schnäppchen er gemacht hat. Wenn nicht mit dem Preis, also auch Mit dem Preis wird genau das gemacht, was ich meine hier unter den Sachen Angeberei. Das fällt dann unter Schnäppchenjäger. Wenn nicht mit dem Preis, dann wird mit der Qualität der Ware angegeben. Angeberei macht nur Sinn, wenn es andere gibt, die genau das nicht haben, von denen man sich also mit seinem Produkt, mit seiner Designer-Jeans, abheben kann. Verrückt, sage ich. Der Genuss besteht dann darin, dass andere sich etwas nicht leisten können, was man sich selber leisten kann. Schon absurd. Man genießt die Stellung in einer eingebildeten Hierarchie, beziehungsweise man zeigt, dass man zumindest beim Ergattern von solch tollen Waren oder solchen Designerklamotten nicht zu den Versagern gehört. Da ist schon unterstellt, dass man sehr wohl weiß, dass man dauernd an den wirklichen, also entscheidenden materiellen Umständen des Lebens scheitert. Dafür gibt es dann das Angebot, ja, sich zumindest mit dem Kauf des richtigen Massenprodukts als Erfolgsmensch darzustellen. Jetzt kann man sagen, es gibt sogar, logisch, wenn es so auf die Angeberei ankommt, da werden sogar extra Produkte für dieses Bedürfnis hergestellt, deren einziger Zweck, man kann sagen, deren Gebrauchswert besteht dann darin, den Luxus zu präsentieren. Also genau dieses Bedürfnis zu bedienen, sich als ein Individuum darzustellen, dass sich dieses Teil und damit etwas ganz Besonderes leisten kann, was andere sich nicht leisten können. So viel zur Qualität und Angeberei.
Ja, Elisabeth, ich denke, es gibt noch die nächste Steigerungsstufe in der Werbung. Die heißt dann, nicht nur eine super Bedürfnisbefriedigung geht mit meiner Ware, sondern mit diesem Produkt ist gleich dein ganzes Leben insgesamt geglückt. Eine tolle Wohnung, geräumig und ordentlich ausgestattet, ist nicht einfach ein Dach über dem Kopf, sie steht für ein Zuhause, ein Heim für die Familie mit glücklichen Kindern drin. Zu der Werbung gehört dann auch die Rolle von Sex. Leicht bekleidete Frauen sind überall zugange, heften sich an die meisten Produkte. Dein Rasierwasser, dein Auto, deine Kleidung sorgen dafür, dass dir die Frauen um den Bart gehen. Mit dem Produkt erschließt man sich die höchste Sphäre des Glücks, auf die es ja ankommt, das andere Geschlecht zu attrahieren, auf sich aufmerksam zu machen. Na klar, auf die Werbung reinfallen tun die Leute nicht in dem Sinne, dass sie die Glücksversprechung im obigen Sinne glauben. Daher kann ja auch jeder über die Werbung spotten und lachen. Aber die Werbung nimmt auf, was Leute als Ziele im Leben zu verfolgen meinen, nämlich lauter höhere Ziele, die sie nach getaner Arbeit realisieren möchten. Der Sache nach gehorcht die Existenz der Leute durch und durch fremden Zwecken. Sie arbeiten für den Reichtum des Kapitals, und ihre Freizeit gehorcht der Notwendigkeit, sich für diese Arbeit fit zu halten. Und das ist etwas anderes, als dass man erstmal arbeiten muss, bevor man die Früchte seiner Arbeit genießen kann. Sehen tun die Leute es aber so, als wäre ihre Arbeit fürs Kapital ihr Mittel, ihr Aufwand, um ihre Zwecke in der freien Restzeit zu realisieren. Im Leben teilen sie auf in Aufwand und Ertrag. Das tägliche, mühselige Dasein im Büro und Fabrik verbuchen sie derart, dass dabei etwas für sie herausspringen muss. Arbeit sehen sie meist als notwendiges Übel an, in dem man sich alles gefallen lassen muss, weil man ja nur für sich und seine privaten Belange arbeitet. Hier, im Privaten, möchte man entschädigt werden für sonstige Schuftereien. Dem Privatleben soll mit dem verdienten Geld das Glück abgerungen werden. Es soll ihm das Glück abgerungen werden. Es ist das absurde Ideal einer Existenz, die ganz und gar fremder Zwecksetzung gehorcht, dennoch Befriedigung abzuringen. der unbefriedigte Materialismus der Leute, der mit diesem Ideal der Kompensation unterwegs ist, mit dem Ideal der Totalbefriedigung, mit dem Glück ansprechen. Insofern hält man die Werbung nicht für absurd, wenn sie für Glück wirbt, auch wenn man natürlich die Glücksversprechung nicht gerade jeder Seite abnimmt.
Hier ist Radio X mit der Sendung Forum Gegenstandpunkt. Wir haben noch eine halbe Stunde. Unsere Sendung heute, Konsum und Kapital. Wer die Sendung bisher verpasst hat, kann sie sich kommende Woche Dienstag, also am 8. Januar morgens von 9 bis 11 Uhr hier bei Radio X anhören. Ansonsten in ein paar Tagen im Internet unter der Adresse farberot.de. Wir hatten einen Veranstaltungshinweis gemacht, den wiederhole ich jetzt noch einmal. Und zwar gibt es eine Veranstaltung, die an dieses Thema, die mit diesem Thema im Zusammenhang steht, an der Universität am 16. Januar um 19.30 Uhr abends im Kommunikationszentrum, kurz Kotz genannt, gegenüber vom Hauptgebäude, was man von Marx lernen kann, Karl Marx, das Kapital. Diese Veranstaltung wird bestritten von der Gruppe Farbe Rot. Wir beschäftigen uns aktuell, jetzt im letzten Teil der Sendung, mit den Methoden der Kapitalisten gegen ihre feindlichen Unternehmensbrüder, die sogenannte Massenkaufkraft auf sich zu ziehen. Massenkaufkraft bzw. Angebote an den Massenkonsum gibt es als eigene Geschäftssphäre, schon eine seltsame Geschichte, ja, Massenkonsum im Unterschied zum Konsum. In der bürgerlichen Gesellschaft versteht sich das von selbst, vom Massenkonsum hebt sich ja der Luxuskonsum ab. Und wenn man diese Opposition nimmt zwischen Massenkonsum und Luxuskonsum, dann weiß man gleich, worum es geht. Es geht nämlich dabei, bei dem Massenkonsum, um den übergroßen Teil der Bevölkerung, der nicht einfach das kaufen kann, was er braucht, sondern sich schwer einteilen muss. Sich immer wieder überlegt, was er eigentlich braucht, weil er sich fragt, was er brauchen darf. Er lebt nämlich von der Lohnarbeit, also einem in der Regel bescheidenen, bis sehr bescheidenen Einkommen, heutzutage, wie man weiß, auch laut offizieller Statistik nicht immer auskömmlichen Einkommen für die reinen Lebensbedürfnisse. Da gibt es denn ja solche schönen Modelle wie den Kombilohn. Wir haben bisher, weil das jetzt nicht unser Thema ist, ich möchte nur noch einmal daran erinnert haben, den Kampf der Unternehmer um die zahlungsfähige Nachfrage unter drei Aspekten betrachtet. Das sind drei Methoden, die sie selbst in der Konkurrenz um die Konsumptionskraft der Massen in Anschlag bringen. Die Werbung mit dem Preis der Ware, die Werbung mit der Qualität der Ware und, das wäre der letzte Punkt von Bernd, die Werbung mit dem Versprechen eines besonderen Glücks, das die Ware auslöse. Der Preis nie der Preis, wie er in der Kalkulation der Unternehmer vorkommt, sondern der Preis beruhte auf der seltsamen Verkehrung, dass das Interesse des Unternehmers gar nicht mehr als sein Interesse auftauchte, sondern der Unternehmer die Ware nur noch herstellt, um dem armen Schlucker, der sich wenig leisten kann, ein Angebot zu machen, das er sich gerade noch leisten kann. Die Qualität der Ware ist auch nie eine Auskunft im Sinne der Warenkunde. Haltbar, nicht haltbar, welche Textilien wurden verwendet, welche Giftstoffe sind drin, sondern immer die Überhöhung, was für eine großartige Sache der, der sich wenig leisten kann, sich jetzt hier dennoch leisten kann. Wie toll das Produkt sei. Und der letzte Punkt, an die Ware selbst und an den Kauf wird ein ganz anderes Versprechen geheftet. Damit würde der Mensch sich die Ideale erfüllen können, die kompensatorischen Ideale erfüllen können, die ihn entschädigen für alles das, was er im üblichen Leben, das heißt im Leben in der Fabrik, das sein Leben weitestgehend ja bestimmt und den Tagesablauf weitestgehend bestimmt, alles leisten kann. Der wird dann die Zigarette zum Versprechen der großen Freiheit und mit der Kleidung, die ich mir kaufe, ziehe ich alle heißen Frauen der Welt auf mich. Zu diesem Zweck, die beschränkte Zahlungskraft auf sich zu ziehen, gehört noch etwas anderes, nämlich die Unsitte, ständig, wie es heißt, neue Produkte zu kreieren. Um es klarzustellen, unsere Kritik besteht nicht darin, dass Bedürfnisse geweckt werden, dass neue Bedürfnisse produziert werden. Bedürfnisse, das sollte ja dabei klar geworden sein, sind immer gesellschaftlich produziert. Und im Kapitalismus ist es so offensichtlich, dass jedes neue Bedürfnis eines ist, wo gar nicht die Produktion endlich mal die Sehnsucht des Kunden befriedigt, sondern sich der Unternehmer etwas einfallen lässt, um die Kaufkraft der Massen auf sich zu ziehen und das dann mit dem Etikett versieht, jetzt würde endlich die Sehnsucht des Kunden befriedigt. Aber rationell betrachtet ist die Tatsache, dass neue Bedürfnisse produziert werden, ein zivilisatorisches Moment an Gesellschaften. Die Weiterentwicklung, die Verfeinerung der Bedürfnisbefriedigung ist ein zivilisatorisches Moment, das darauf hinweist, dass die Bedürfnisbefriedigung über das Naturbezogene, das Ursprüngliche, ich muss satt werden, überhaupt satt werden, hinaus ist. Heute geht es darum, dass die Nahrungsaufnahme nicht nur der Sättigung dient, sondern dass es sogar auch noch sehr differenziert gut schmecken soll und kann. Im Kapitalismus sieht die Sache etwas anders aus. Da werden die neuen Güter nicht im Interesse der besseren Bedürfnisbefriedigung entwickelt, sondern im Interesse der Produktion von Gewinn. Und das schlägt sich übrigens dann an den Produkten nieder. Produkte werden nämlich erfunden, damit es wieder einen Grund gibt, etwas zu kaufen. Die Ware des einen Unternehmens zu versilbern und die des anderen links liegen zu lassen. Das ist wahrlich ein absurder Zweck. Und das sieht man den Produkten an. Es kommen dann nämlich lauter Dinge auf den Markt, die gar nicht wirklich besser sind, die wirklich nicht etwas grundsätzlich Besonderes, anderes im Hinblick auf die nützlichen Eigenschaften vermögen, als die Waren, die es schon gibt. Was die Konkurrenz der Kapitalisten um die beschränkte Zahlungsfähigkeit der Massen hervorbringt, ist tausendfach die Vervielfältigung des Gleichen, einschließlich der Produktion von Schnickschnack, die so tut, als ob etwas Neues und Besonderes hervorkäme, was gar nicht der Fall ist. Da gibt es doch tatsächlich das gleiche Produkt unter einem anderen Namen. Nichts anderes hat sich davon unterschieden. Ich will jetzt keine Kaufhauskette nennen, um keine Schleichwerbung zu machen. Damit kann man dann noch Geld machen, dass man das aufklärt. Oder identische Produkte haben eine andere Farbe und so weiter und so fort. Ökonomisch betrachtet, das kann einen aufregen, ist das, was hier angerichtet wird, nämlich dieser moralische Verschleiß, der eingebaut wird. Das ist eine für den Kapitalismus kennzeichnende Eigenschaft. Der Mensch muss etwas Neues kaufen. Und diese Absurdität ist etwas anderes als der Umstand, dass irgendwann Produkte aufgebraucht oder anfällig werden und man nach Ersatzdienst. Wenn jetzt der Gedanke zu schnell war, nochmal am Beispiel. User, ja, also, das ist ja der neuhochdeutsche Begriff für Benutzer eines PCs, können davon ein Lied singen. Von dieser ärgerlichen Vergeudung, die da herrscht. Es muss nämlich ein neuer PC nach kurzer Zeit her. Warum eigentlich? Tut's der alte nicht mehr? Nein. Hat die alte Soft- und Hardware ihre nützlichen Eigenschaften verloren? Nein. Taugt denn die neue PC-Generation für die Bewältigung des Alltagsgeschäfts so viel besser als die alte? Nein. Ein neuer muss her, weil der alte nicht mehr produziert wird und dann diese Dinger nach einer gewissen Zeit untereinander gar nicht mehr aufeinander abgestimmt sind. Sie sind nicht mehr kompatibel, wie das heißt. Das ist moralischer Verschleiß. Gut funktionierende an diesem Beispiel Hard- und Software entwerten, sodass man irgendwann gezwungen wird, den Unternehmen ihre neuen Waren zu versilbern. Das ist eingebaut in die Produkte. Moralischer Verschleiß ist die vom Gewinninteresse und Wachstumsbedürfnis des Kapitals produzierte Unbrauchbarmachung von lauter nützlichen Gütern wegen des Gewinninteresses.
Wo du das gerade sagst mit dem moralischen Verschleiß, fällt mir ein, vielleicht noch dieser Hinweis, genau das ist ja das Prinzip der Mode. Moralischer Verschleiß ist das, was Mode auszeichnet in dem Sinn. Im nächsten Jahr müssen die Klamotten aus diesem Jahr unmöglich ausschauen, schlicht damit die Leute wieder etwas kaufen, damit sie das Geld wieder ausgeben. Das gilt nicht nur für Kleider, das gilt auch für Möbel, Autos und so weiter. Also für PCs hast du es ja gerade ausgeführt, nahezu alle Gebrauchsgegenstände sind inzwischen diesem Diktat der Mode unterworfen. Ständig muss was Neues her, nicht weil das Alte untauglich geworden ist, sondern weil es nicht mehr in ist. So viel zum moralischen Verschleiß, zu dieser ärgerlichen Angelegenheit. Aber ich wollte eigentlich noch auf was anderes hinweisen in diesem Zusammenhang. Endgültig fertig ist nämlich das Irrenhaus, wenn Shopping an und für sich zum Vergnügen wird. Das gibt's nämlich auch, dass die Beschaffung der Artikel selber als Genuss ausgegeben wird. Was der Sache nach, naja, sagen wir mal, zumindest ein kleiner Aufwand ist, das wird hier zur Lustbarkeit. Junge Mädels reihenweise finden es super klasse, in ihrer Freizeit stundenlang durch Kaufhäuser zu latschen und die bunte Warenwelt anzuklotzen, beziehungsweise sich vorzustellen, das ist das Verrückte, was man sich doch da alles kaufen könnte. Was durchaus auch, was sie sich alles kaufen könnten. Es ist so, dass das Anschauen der Sachen, also die ideelle Teilhabe, beziehungsweise die Vorstellung, es zu kaufen, zum Genuss wird. Nur anstatt einfach verständnislos oder voller Verachtung und billig lächelnd den Kopf zu schütteln, sollte man auch dies zum Anlass nehmen, auf die Welt zu schließen, in der wir leben. Was genießen diese Mädels oder die Leute, die das gut finden? Sie genießen die Möglichkeit, den Ausschluss von Produkten aufheben zu können. Sie stehen auf dem Standpunkt, ich könnte mir ja was kaufen. Und der scheint sie zumindest in gewisser Weise zufriedenzustellen. Was genießen Sie nochmal, die Frage? Sie genießen das Gefühl, dass Sie doch das Geld in der Tasche und damit die Macht haben, welche Sie in die Lage versetzt, sich das, wovon Sie ausgeschlossen sind, zugänglich zu machen. Zu einem Genuss wird so etwas nur dann, wenn unterstellt ist, dass der Zugang zu den Gütern gerade keine Selbstverständlichkeit ist. Wenn also die Leute erstmal ordentlich vom Reichtum ausgeschlossen sind, das ist schon die Unterstellung. Also, dass man ausgeschlossen ist und etwas nicht hat, ist dann wie die Folie, vor der die Möglichkeit, diesen Ausschluss aufzuheben, offenbar Grund genug ist, bei sich ein Gefühl von persönlicher Macht und Freiheit entstehen zu lassen. Soweit zu diesem Irrenhaus.
So, jetzt haben wir gehört, wie trostlos und bescheiden der Konsum bei den Leuten aussieht, weil er vom Lohn halt bestritten werden muss, der Konsum. Und diese Bescheidenheit, dieses Minimum, was sich viele Leute leisten könnten, wird auch noch von anderen kritisiert. Bekannt sind doch die Schlagworte Konsumterror, Konsumgesellschaft. Also was ist die Sache? Unternehmer wollen zur Realisierung ihrer Gewinne möglichst viele Waren verkaufen. Diese an Leute verkaufen, die ihren Konsum aus Löhnen bestreiten müssen, die wegen der unternehmerischen Gewinnkalkulation nie niedrig genug sein können. Man muss nur die Diskussion der letzten Wochen um den Mindestlohn verfolgen. Das Mittel, die beschränkte Zahlungsfähigkeit der Massen, bei sich gegen die Konkurrenz zu monopolisieren, ist gerade der sparsame Umgang mit Löhnen. Entsprechend traurig sieht der Konsum der Massen aus. Sie kaufen das Nötige, teilen ein, geben Geld aus, solange es reicht, um ihre Reproduktion als Arbeitskraft hinzukriegen. Und sie müssen kaufen, weil sie anders gar nicht an die Lebensmittel kommen. Die Konsumkritiker haben diesen bestimmten und trostlosen Konsum im Kapitalismus vor Augen, um das als Konsum überhaupt zu geißeln. Konsumgesellschaft, Konsumterror, Konsumerismus. Dass die Leute ihre Schwierigkeiten mit dem Konsum haben, wird uminterpretiert in konsumieren wollen überhaupt sei blöde. Konsum überhaupt zu kritisieren ist absurd. Denn jede Produktion hat doch den Zweck, am Ende nach getaner Arbeit zu konsumieren. Das ist doch das einzig Vernünftige am Produzieren, dass man danach Dinge für den Gebrauch hat. Aber genau das wird von den Konsumkritikern aufgespießt. Der Konsum an und für sich sei absurd. Es gibt auch Kritik, Konsum kettet die Leute an den Kapitalismus. Nehmen wir einmal die Sache. Leute haben Bedürfnisse, die sie alleine zu Hause nicht befriedigen können. Das ist der Hebel, dass die Leute in Fabriken und Büros gehen und arbeiten, um Geld zu haben, ohne dass nichts geht. Sie können, weil mittellos, ihre Bedürfnisse nur befriedigen, wenn sie sich fremden Dienst ausliefern. Das ist ja gerade der Zwang, ihre Erpressung im Kapitalismus. Die Konsumkritik sagt, Zwang sei eigentlich durch die Leute selbst in die Welt gesetzt und nicht durchs Kapital. Ihr Raffgier mache sie abhängig.
Ja, da fragt sich nur, wie befreit man sich in den Augen der Konsumkritiker von diesem Zwang? Die harmlosere Variante propagiert den rationalen Konsumenten. Da gibt es dann den Preisvergleicher, den Schnäppchenjäger oder diejenigen, die systematisch Stiftung Warentest lesen. Aber auch das rettet die Leute nicht aus der Dürftigkeit ihrer Lage. Es wird allerdings dabei so getan, als käme man Wunder wie weit, wenn man nur vernünftig rechnen würde, vergleichen würde, sich erstmal alles anschaut, bevor man kauft und so weiter. Da kommen dann übrigens auch die absurdesten Charaktere raus. Da gibt's Leute, die fahren, man möchte schon fast sagen, meilenweit. Es gab ja mal die Werbung, wir gehen meilenweit. Also die fahren meilenweit, um billig zu tanken. Ich will sagen, die müssen dann schon wieder aufpassen, dass das, was sie dann ersparen an der weiter entfernteren Tankstelle, nicht gleich schon wieder für den weiteren Weg drauf geht. Aktuell kennt man das auch, da wetteifern alle möglichen Auskenner darum, wer den billigsten Strom- oder Telefonanbieter findet. Also man muss sagen, bei dieser Sorte, sich von diesem Zwang zu befreien, ist man jedenfalls ziemlich gut beschäftigt. Also vernünftiges Konsumieren wird richtig zur Arbeit. Auf der nächsten Stufe gibt es dann den gut gemeinten Tipp, weniger täte es auch. Das ist die Empfehlung, die die Konsumkritiker an das normale Volk parat haben. Freiwilliger Verzicht, Bescheidenheit und Einfachheit wird propagiert. Als Antwort, als adäquate Antwort auf die Schwierigkeiten des Einteilens beim Konsumieren, auf die Schwierigkeiten, die die Leute haben, die zum Verzicht gezwungen sind. Die Schwierigkeiten des Konsums, das Einteilen, wird nicht vom Standpunkt eines ordentlichen, eines gescheiten Konsums aus kritisiert, sondern vom Standpunkt des Existenzminimums aus. Also es ist absurd, aber das propagieren diese Leute, einfach noch ärmer sein, als man ohnehin ist. Das stellen die als den Königsweg dar, mit den widrigen Verhältnissen zurechtzukommen, beziehungsweise diesen Verhältnissen zu entkommen, die das Einteilen erzwingen. Die Befreiung besteht in ihren Augen darin, sich dem Profitzweck, der ja immerhin weiter besteht, durch eigene Bedürfnislosigkeit zu entziehen. Aber auch wenn man weniger konsumiert und auf Dinge verzichtet, die man braucht und gegen Geld kaufen muss, arbeiten müssen die Leute trotzdem noch. Von diesem Zwang werden sie nicht befreit. Und sie werden sich auch anschließend immerzu nach der berühmten Decke strecken müssen. Das Plädoyer der Konsumkritiker für Bedürfnislosigkeit ist eine Gemeinheit. Es ist genau die zum Einteilen dazugehörende und sich jetzt lebenspraktisch gebende Moral und alles andere als die Eröffnung des Reichs der Freiheit. Immerhin leben wir in einer Gesellschaft, das wurde schon mehrfach jetzt ausgeführt, die die Produktion des Notwendigsten längst überwunden hat. Angesichts des Reichtums, der in dieser Gesellschaft produziert wird, ist es schäbig und gemein, den Leuten, die zu wenig Geld haben, um sich das zu leisten, was produziert wird, denen zu sagen, sie könnten doch genauso gut oder vielleicht viel besser mit weniger zurechtkommen und sich so angeblich dieser Profitmacherei entziehen.
Ja, Elisabeth, man sollte sich wirklich bessere Einwände gegen diese Gesellschaft ausdenken, als ausgerechnet die Leute zu kritisieren, wegen ihrer Bedürfnisse. Als Konsumenten, Konsum und Kapital unser Thema, sind sie doch das letzte Anhängsel im Kreislauf des Kapitals. Ihre Befreiung vom Zwang geht korrekterweise nur dadurch, dass die Leute sich der Arbeit entledigen, die sie gar nicht wegen ihrer Bedürfnisse leisten, sondern die sie leisten müssen, weil sie abhängig sind vom fremden Eigentum, die sie also leisten müssen für den Gewinn der Unternehmer. Das war heute an Silvester die Sendung Konsum und Kapital. Diese Sendung können unsere Hörer nächste Woche Dienstag von 9 bis 11 nachhören. In ein paar Tagen steht sie im Internet unter der Adresse faberoth.de. Weiterführende Literatur außer der, die schon hier zitiert wurde und angegeben wurde, findet man auch im Internet unter der Adresse www.gegenstandpunkt.com. Wir machen auf jeden Fall auch nächstes Jahr wieder weiter. Am 7.1., also schon nächste Woche Montag, gibt es eine Sendung zum Thema Managergehälter und Mindestlohn. Also diese Sendung passt auch ein wenig im Anschluss an das, was heute alles schon angeklungen ist. Wir sagen derweil Prosit und trinken jetzt auf das neue Jahr, wobei wir uns ziemlich sicher sind, dass es auch nicht besser wird als das alte. Prost!
Prost!
Prost! Prost. Prost. Prost.